HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Klaus Walter. Mein Gast heute am 11. September ist der Frankfurter Literaturwissenschaftler Jesko Bender, Jahrgang 1980. Guten Tag, Herr Bender.
Hallo.
Sie waren also im Jahr 2001 21 Jahre alt. Wissen Sie noch, wo Sie gewesen sind am 11. September?
Ja, das ist ein Tag, von dem, glaube ich, jeder Mensch weiß, wo er oder sie waren. Ich war auf Naxos an diesem Tag, auf einer kleinen griechischen Kykladeninsel und
im Urlaub quasi.
Im Urlaub, genau, im Urlaub. Und habe an diesem Tag mit meiner Freundin eine halsbrecherische Vesperfahrt auf die andere Seite der Insel in ein sehr, sehr kleines Fischerdorf gemacht. Und das war die Zeit vor Smartphone, vor einer omnipräsenten Internetnutzung. Mhm. Und wir haben den Tag in diesem Fischerdorf verbracht. Da gab es auch kein Geldautomat. Wir mussten uns in der Taverne deswegen von anderen Touristen aushalten lassen. Und sind dann spät nachts wieder zurück über die Insel gefahren in die Stadt. Und bis dahin hatten wir überhaupt gar nichts mitbekommen. Und als wir dann dort an der Hafenpromenade noch ein Bier trinken wollten, haben wir gesehen, dass in manchen Kneipen draußen kleine Fernseher stehen, um die sich ein paar Menschentrauben gruppiert hatten. Und dann haben wir uns auch dazugestellt.
Und können Sie sich noch erinnern an Ihre ersten Gedanken, als Sie diese Bilder dann gesehen haben?
Ja. Das ist auch natürlich jetzt von heute aus gesprochen, aber das war eine ganz besondere Medienerfahrung und die hat, glaube ich, auch tatsächlich diese Bilder geprägt, die ich als erstes oder die Idee, die ich als erstes zu diesen Ereignissen hatte. Man muss sich das ja vorstellen, es gab damals noch nicht in jeder Kneipe einen riesen Flatscreen-Fernseher. Ich habe es gerade schon gesagt, es gab auch kein Smartphone, keine Push-Nachrichten und so weiter. Das heißt, dort stand dann weit entfernt auf einem Tisch ein kleiner Röhrenfernseher. Und das Erste, was ich gesehen hatte, war Staub und rennende Menschen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich erstmal gedacht, es gab eine große Katastrophe in Ägypten oder so. In einem Wüstenstaat, Staub, rennende Menschen. Zu der Zeit gab es ja auch schon das Thema Al-Qaida-Terrorismus. Und habe dann erst nach und nach, auch durch Gespräche, natürlich mit Umstehenden und dann mit zunehmender Zeit verstanden, wie diese Bilder miteinander zusammenhängen.
Also erstmal sozusagen das Zusammensetzen, so ein Puzzle zusammensetzen.
Ein Puzzle zusammensetzen, ganz genau. Und das ging dann noch weiter damit, dass wir danach, in den Tagen danach, auf den Parkplätzen der Supermärkte Lieferwagen immer versucht haben abzufangen, um an Tageszeitungen zu kommen, die auch immer mit einem Tag Verspätungen kamen. Das heißt, die Tageszeitung vom 12. September, in der über den 11. September berichtet wird, haben wir am 13. September bekommen und so weiter und so weiter. Und das ging 2 Wochen so.
Ist erst 16 Jahre her, klingt aber wie aus einer völlig anderen Medienepoche sozusagen. War Ihnen sofort klar, dass das so ein Vorher-Nachher-Moment ist? Also so ein Moment in der Weltgeschichte, ein Datum, von dem man hinterher so sprechen würde, so in dem Sinne, das war vor dem 11. September, das war nach dem 11. September. Wann ist Ihnen das klar geworden?
Das ist mir erst verspätet klar geworden. Das lag wirklich auch an dieser Situation, an dieser eigentümlichen, distanzierten Situation, verspäteten Situation auf dieser griechischen Insel. Wir waren danach noch auf einer Insel, die noch abgelegener war, wo man manchmal gar keine Zeitung bekommen hat. Aber als wir am 13. September diese Bild-Zeitung mit der Schlagzeile »Großer Gott, steh uns bei« und die FAZ mit dem Kommentar damals von oder dem Leitartikel von Klaus-Dieter Frankenberger, in dem dieses Zäsurthema so ausformuliert wurde, in den Händen hielten, da ist dann ja sozusagen aber auch immer mit dieser Verspätung von 1-2 Tagen uns klar geworden, das ist ein weltgeschichtlich einschneidendes Ereignis. Und diese totale Drastik, die aus diesen Artikeln gesprochen hat, die auch aus der Bebilderung der Artikel gesprochen hat, die war aber immer in so einer abgedämpften Art und Weise wahrnehmbar.
Jesko Bender, Literaturwissenschaftler aus Frankfurt, zu Gast im Doppelkopf auf HR2. Herr Bender, warum stelle ich Ihnen eigentlich all diese Fragen?
Ich bin, wie Sie gesagt haben, Literaturwissenschaftler und habe gerade ein Buch veröffentlicht. Das ist meine Doktorarbeit, die ich hier in Frankfurt im Germanistischen Institut geschrieben habe, in der es um die Verarbeitung von 9/11 in der deutschsprachigen Literatur geht.
9/11 erzählen heißt das Buch, Terror als Diskurs und Textphänomen. Eine sehr interessante Lektüre, auch eine gute Urlaubslektüre. Ich habe selbst festgestellt, allerdings ist dann eine Welle gekommen, die Flut ist gekommen am Meer und mein Buch ist ziemlich aufgequollen, aber das nur nebenbei, sieht ziemlich runtergerockt aus. 9-11 erzählen in der deutschsprachigen Literatur, Herr Bender, wie sind Sie auf diese Buchidee gekommen?
Der Anlass tatsächlich für das Buch war erstmal eine gewisse Verwunderung. Und zwar eine Verwunderung bei der Lektüre von Romanen zu der Zeit, als ich eben überlegt habe, auch an der Universität nach dem Abschluss meines Studiums eine Doktorarbeit zu schreiben. Und die Verwunderung bestand darin, dass deutsche Romane schon zu der Zeit damals, das war so 2006, 2007, ganz auffällig sich mit dem 11. September 2001 befasst haben. Und zwar auf eine sehr eigene Art und Weise, also nicht auf eine Weise, dass man denkt, da versuchen Romane ein bisschen Aktualitätsbezug herzustellen, sondern auf eine Art und Weise, dass man gemerkt hat, da wird sich an etwas abgearbeitet. Es wird eine ganz besondere Form der Auseinandersetzung gesucht zu dem, was an diesem Tag, beziehungsweise was im Zusammenhang mit diesem Tag an gesellschaftlichen, kulturellen Umbrüchen und Diskussionen dann gefolgt ist, dass damit eine Auseinandersetzung stattfindet, dass die Texte sich daran regelrecht abarbeiten. Ganz besonders auffällig war auch, dass man sehr klar gemerkt hat, dass es den Texten darum geht, dieses Ereignis in einen deutschen Kontext einzuschreiben. Also das heißt, wirklich sich die Frage zu stellen, welche Gründe oder welche Themen, welche vielleicht auch Dimensionen der deutschen Geschichte sind es, die es ermöglichen, den 11. September in einer gewissen Weise als ein deutsches Ereignis zu erzählen.
Mhm. Sie konzentrieren sich auf drei Bücher von zwei Autoren, einer Autorin. Darüber wollen wir später reden. Aber Ihr Buch hat auch einen sehr ausgreifenden Vorlauf, Vorbau sozusagen. Da werden verschiedene Fragen erörtert, psychologische, philosophische, ästhetische Fragen. Und über die Fragen würde ich jetzt ganz gern mit Ihnen reden, angefangen mit ästhetischen Fragen. Sie zitieren einmal Martin Seel, den Philosophen, der spricht von 9-11 vom 11. September als ästhetischem Ereignis. Was meint er damit genau und finden Sie das plausibel?
Ja, genau, das ästhetische Ereignis, das ist sicher eine Formulierung, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss, wenn man über ein Phänomen wie Terror spricht. Deswegen würde ich gerne das vorweg kurz auch erläutern, dass der Begriff der Ästhetik in so einem Zitat natürlich nicht so zu verstehen ist, dass es da um das Gute, Schöne, Humane, Geschmackvolle geht, so wie heute Ästhetik oft als Begriff verwendet wird, sondern dass es tatsächlich im Wortsinne darum geht, ein Ereignis zu beschreiben als etwas, was wahrgenommen wird, was sinnlich wahrgenommen wird, was auf einer bildlichen Ebene wahrgenommen wird, was durch Erzählungen vermittelt wird. Und das sind alles Dinge, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen, die wir wahrnehmen. Also das heißt, es geht nicht darum, da eine positive Wertung vorzunehmen, sondern das Phänomen sich anzusehen und sich zu fragen, was nehmen wir darin wahr? Und was ich ganz wichtig finde an dieser Überlegung von Martin Seel mit dem ästhetischen Ereignis, ist, dass er eine Verschiebung vornimmt. Wenn wir über Terror reden, dann sind wir ja vor allen Dingen es gewöhnt, so wie wir es auch aus Nachrichtensendungen kennen, dass es um die Strukturen von Terrororganisationen geht, dass es um die Frage geht, wie konnten Terroristen Schlupflöcher im Sicherheitsapparat finden.
Also kriminalistische Fragen.
Kriminalistische, juristische Fragen, manchmal auch historische Fragen. Martin Seel nimmt mit dieser Formulierung eine Verschiebung vor, die es ermöglicht, nach einer kulturellen Dimension zu fragen. Also zu fragen, was sind das eigentlich für Bilder, die mit Terroranschlägen verbunden sind? Wo werden diese Bilder gezeigt? Wie werden sie gezeigt? Werden sie zum Beispiel mit Musik unterlegt? Um solche Dinge geht es, wenn man über ein ästhetisches Ereignis spricht. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den man auch wirklich nicht unterschätzen darf, wenn man über Terror spricht und sich fragt, was ist das, was uns an Terror auch so aufreibt, was uns Angst macht an terroristischen Taten? Es geht auch um die Tat selbst, um die Wirkungsweisen einer Tat. Und zwar sagt Martin Seel, aber da ist er auch nicht der einzige Philosoph oder Kulturwissenschaftler, der das so sieht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und einen ganz plausiblen Aspekt. Terror funktioniert überhaupt nur, wenn er gesehen wird. Also wenn es Zuschauer gibt. Das heißt, dem Terror geht es dann auch gar nicht in erster Linie um die Opfer, die eine Tat trifft. Das ist das Fürchterliche daran. Die Terroropfer sind letztendlich dazu da, damit andere, die eben nicht Opfer werden, die nicht getötet werden, sehen, dass es diesen Terrorakt gibt. Die Opfer werden funktionalisiert.
Genau, da sind wir eigentlich beim Kern des Begriffs. Terror heißt ja Schrecken. Und es ist der Schrecken, der entsteht, wenn ich im Fernsehen sehe, wie ein LKW auf den Breitscheidplatz oder auf einen anderen belebten
Ganz
Platz
genau.
auf die Ramblas in Barcelona fährt und dabei Menschen zu Tode kommen.
Ganz genau. Und daran anknüpfend kann man dann erläutern, warum dann auch Terror in einem deutschen Zusammenhang, warum ein Ereignis wie 9/11 in einem deutschen Kontext auf eine ganz besondere Weise erzählt wird, verarbeitet wird. Denn die Wahrnehmung des Terrors knüpft bei den Zuschauern immer oder schließt bei den Zuschauern immer an einen vorhandenen Bilderhaushalt, an Dinge, die wir kennen. Wir kennen alle den Eindruck nach den Bildern von 9/11. Das haben wir alles schon mal in Hollywood-Filmen gesehen. Und wir kennen aber auch aus dann eher so einer kulturellen Erzählung heraus, geschichtlichen Erzählung heraus, die Vorstellung einer Zäsur, einer historischen Zäsur. In Deutschland ganz eng verbunden natürlich mit der Vorstellung einer Stunde Null. Tabula rasa, Stunde Null. Und das sind Anknüpfungspunkte, die sich auch die deutsche Literatur dann eben sucht. Und da wird das dann nochmal so plausibel von einem, wirklich von einer ästhetischen Dimension eines solchen Ereignisses zu sprechen.
Und genau diese Aspekte werden, wie ich finde, sehr anschaulich und sehr interessant und mit vielen auch literarischen Quellen erörtert in dem Buch von Jesko Bender, 9/11 erzählen, Terror als Diskurs und Textphänomen. Darüber reden wir heute hier im Doppelkopf auf HR2. Sie haben gerade in einem Nebensatz gesagt, Herr Bender, wie Bilder mit Musik unterlegt werden. Und wir wollen jetzt keine Bilder mit Musik unterlegen im Radio, sondern wir wollen Musik hören. Normalerweise bringen die Gäste ihre eigene Musik mit, Musik ihrer Wahl. Heute haben wir die Wahlmöglichkeiten so ein bisschen eingeschränkt, denn wir haben Ihnen eine Liste vorgelegt. Was ist das für eine Liste?
Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr interessante Liste, die ich schon kannte, die damals ja auch kurz nach dem 11. September dann auch durchaus sehr kritisch betrachtet wurde. Es ist eine Liste, die eine Empfehlung ausgesprochen hat an US-amerikanische Radiosender, bestimmte Songs nicht mehr im Radio zu spielen nach dem 11. September 2001.
Und diese Liste ist sehr lang und bei manchen Songs kommt man sofort drauf, warum das vielleicht aus Pietätsgründen nicht gespielt werden sollte unbedingt. Also AC/DC Highway to Hell ist vielleicht dann nicht so geschmackvoll, das danach zu spielen. Oder Peter, Paul and Mary Leaving on a Jet Plane, da ist der Bezug lediglich das Flugzeug. Knocking on Heaven's Door ist zum Beispiel drauf, sowohl von Bob Dylan als auch von Guns N' Roses. Aber dann gibt diese Liste auch Rätsel auf. Zum Beispiel konnte ich mir nicht erklären, warum die Beatles mit Obladi, Oblada da drauf sind. Haben Sie da eine Erklärung für?
Ich habe zu ganz vielen Songs, die auf dieser Liste sind, überhaupt gar keine Idee, weshalb die darauf sind und was in den Köpfen derer für Assoziationen dann stattgefunden haben.
In Ihrem Buch geht es oft um Sigmund Freud und um die Wiederkehr des Verdrängten. Die Wiederkehr des Verdrängten, davon ist oft die Rede. Ich habe so einen gewissen Zusammenhang zu dieser Liste gesehen, dass etwas gar nicht zur Sprache kommen soll, dass es verdrängt werden soll und bloß nicht drauf kommen, einen Song mit einem Flugzeug zu spielen, damit man da nicht auf diese Idee kommt.
Ja.
Sehen Sie diesen Zusammenhang im Zusammenhang mit dieser Liste?
Ja, ich finde das sehr einleuchtend, das so zu sehen. Also diese Liste ist ja vielleicht so ein Versuch, Eindeutigkeit in einem kulturellen Bereich herzustellen. Also Missverständnisse auszuschließen, zu denken, es könnte jemand, der jetzt diesen Song hört, bei manchen, Sie haben es ja eben gesagt, bei manchen ist diese Assoziation vielleicht ein bisschen naheliegender, bei anderen ist sie wirklich rätselhaft, dass man aber es vermeiden will, dass Menschen eine Verbindung zwischen dieser Musik, die sie hören, und den Terroranschlägen herstellen, beziehungsweise dass irgendwie ein Eindruck entsteht, die Musik hat ein bisschen was mit Terror auch zu tun. Und das finde ich ganz interessant. Sie haben eben auch ja erwähnt, dass ich in dem theoretischen Kapitel dieses Buches viel mit Sigmund Freud arbeite. Wenn man jetzt den Begriff der Verdrängung da tatsächlich mal ins Spiel bringt, dann kann man sagen, dass die Verdrängung eigentlich die Absicht hat, etwas ganz weit wegzuschieben von sich. Etwas, womit man aber, das ist ja, deswegen soll es verdrängt werden, eigentlich sehr, sehr viel zu tun hat. Freud hat ja nun doch immer wieder anschaulich herausgearbeitet, dass Verdrängung eben nicht wirklich funktioniert, sondern dass das Verdrängte sich seinen Weg an die Oberfläche auch wieder schaffen wird. Und diese Liste ist da ein ganz tolles Beispiel eigentlich, weil ich glaube, dass bei denjenigen, die diese Liste angelegt haben, ein ganz diffuses Wissen darum bestanden hat, dass sowas wie Terror, Koketterie mit Rebellion, mit Revolte, auch mit Gewalt auch in der eigenen Kultur, in der US-amerikanischen Popkultur vorhanden ist, eine große Rolle spielt, vielleicht auch sogar Verkaufszahlen bringt. Wir denken nur ganz kurz an die ganzen Blockbuster, die die Zerstörung der New Yorker Skyline immer wieder lustvoll durchgespielt haben. Also, dass man jetzt im Bereich der Musik dann den Schritt geht und sagt, wir müssen gerade im Zusammenhang der Schaffung einer eindeutigen US-amerikanischen Identität, die geschlossen gegen den Terror steht, müssen wir alle Aspekte, die das vielleicht etwas ins Wanken bringen könnten, erstmal aus den Playlists raushalten.
Mhm. Playlist, welchen Song haben Sie ausgewählt aus dieser Liste?
Ich habe einen Song ausgewählt, bei dem ich mich auch gefragt habe, wie er darauf landen konnte, und zwar einen Song von den Beastie Boys, Sure Shot heißt der.
Und wegen des Shots, also wegen des Schusses im Titel?
Wäre natürlich naheliegend, und andererseits ist die Formulierung Sure Shot ja eher so eine Formulierung für, das ist eine sichere Sache. Und ich habe den Text hoch und runter gelesen und mir das Video angeguckt, und das Einzige, was vielleicht eine Möglichkeit wäre, ist, dass eine Anspielung auf einen Film, Pelham 123, in der Textzeile vorkommt, das ist ein Film aus den 70ern, in dem es um eine Geiselnahme in einer U-Bahn geht.
Die Beastie Boys, Sure Shot. Die Beastie Boys, Sure Shot, aus der langen Empfehlungsliste von Songs, die nach dem 11. September 2001 nicht im Radio gespielt werden sollten. Aus dieser Liste ausgesucht im Doppelkopf auf HR2 Kultur von Jesko Bender, Frankfurter Literaturwissenschaftler, Autor des Buches 9/11 erzählen, Terror als Diskurs und Textphänomen. Herr Bender, das Schreiben über so eine einschneidende Katastrophe wie 9/11 ist ja schwer genug, ist eine Herausforderung, nicht nur literarisch, sondern auch ethisch. In Ihrem Buch ist zum Beispiel die Rede von der Ethik des Erzählers. Was ist das, die Ethik des Erzählers?
Die Ethik des Erzählers, vielleicht kann man das ganz gut beschreiben anhand eines Beispiels, und zwar Ulrich Pelzer, dem ich in dem Buch ein ganzes Kapitel widme, seinem Buch Bryant Park. Ulrich Pelzer hat, als er über dieses Buch mal gesprochen hat, gesagt, er war eigentlich gerade dabei, eine andere Erzählung zu schreiben. Und dann hat der 11. September stattgefunden. Der 11. September hat, während er dieses Buch geschrieben hat, stattgefunden. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht dazu schweigen als Schriftsteller. Ich muss das mit in meinen Schreibprozess aufnehmen. Wie kann ich das tun? Und er hat eine ganz besondere Form der Umsetzung gewählt. Und das ist eine Form der Umsetzung, bei der man sagen kann, da ringt ein Buch um die Frage des ethischen Erzählens. Und zwar ist es in dem Buch tatsächlich so, dass an der Stelle die Erzählung abbricht. Die Erzählung, bei der es um jemanden geht, der in New York ein biografisches Schreibprojekt verfolgt mit einem Stipendium. Die Erzählung bricht ab und es geht auf einmal um den 11. September. Eine neue Erzählstimme kommt in diesem Roman auf einmal zu Wort, die von den Bildern von 9/11 erzählt.
Und also wäre es zu platt zu sagen, so wie die Flugzeuge in die Türme geflogen sind, eingebrochen sind in den Alltag, bricht sozusagen dieses Ereignis in das Buch ein?
Das wäre überhaupt gar nicht zu platt. Das ist der Clou dieses Textes. Und die Ethik des Erzählens beginnt dann dort, wo man jetzt wiederum sagen kann, wie die Flugzeuge in das World Trade Center einbrechen, in diesem Buch eine Stimme auf einmal aus dem Nichts einbricht in den Text, ist das eigentlich ein Terrorakt? Das ist ein Terrorakt dieser Erzählstimme, die da auf einmal die andere Erzählung abbricht. Mhm. Und das erkennt dieser Text. Also der Text erkennt genau die Problematik, auf einmal eine terroristische Erzählstimme zu haben. Die Ethik des Erzählens in Bryant Park von Ulrich Pelzer, die besteht nun darin, dass dieser Text sich daran abarbeitet und versucht, diese terroristische Stimme wieder zurückzunehmen, sie zu unterwandern, zu untergraben, sie zu delegitimieren. Mhm. Und das ist das, was ich beschreiben würde als eine Ethik des Erzählens im Zusammenhang mit dem 11. September 2001.
Ulrich Pelzer ist vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern von HR2 bekannt. Er hat auch hier im Hessischen Spuren hinterlassen. Er war für ein Jahr Stadtschreiber in Bergen-Enkheim, ich glaube 2011, um diese Zeit herum.
Und Jesko hat kurz danach die Frankfurter Poetikvorlesung hier auch inne gehabt.
Genau, genau. Bevor wir auf die drei Bücher näher eingehen wollen, die Sie analysiert haben für Ihr Buch, will ich mal sehen, ob Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben nämlich vorher Hausaufgaben ausgegeben. Ich habe Ihnen zwei Fragen gestellt, die man nicht so ad hoc aus dem Stegreif beantworten kann. Und die erste wäre, nennen Sie uns drei Dinge, die man beachten muss, wenn man sich als Schriftsteller literarisch so einem Großereignis wie 9/11, 11. September nähern will.
Ja, das waren Fragen, die tatsächlich gut waren als Hausaufgabe, denn ich musste da ganz schön lange mir Gedanken drüber machen, was man beachten muss, wenn man sich mit 9/11 beschäftigen will als Schriftsteller. Ich bin natürlich kein Schriftsteller, keine Schriftstellerin.
Ja.
Und finde auch, dass es als Literaturwissenschaftler natürlich schwierig ist, zu sagen, was muss ein Autor oder was muss eine Autorin beachten beim Schreiben. Aber ich glaube, ich würde diese Frage jetzt auch dann aus der Perspektive des Literaturwissenschaftlers beantworten und für Schriftstellerinnen und Schriftsteller es als einen wichtigen Aspekt ansehen, dass man sich immer bewusst sein muss, dass von Literatur, die sich mit einem zeithistorischen Ereignis, mit einem, das noch gar nicht lange zurückliegt, beschäftigt, immer sehr, sehr viel erwartet wird. Sie erinnern sich sicher an die Frage, die ganz lange im Feuilleton in der Literaturkritik eine Rolle spielte, wann erscheint endlich der große Wenderoman in Deutschland?
Und ist der eigentlich erschienen, mal so zwischendurch?
Es gibt sehr, sehr viele Wenderomane und ich würde sagen, dass die nicht erst im zeitlichen Abstand von 20 Jahren erscheinen konnten, sondern schon eigentlich unmittelbar danach, so wie auch zu 9/11 die ganz tolle Texte direkt nach 9/11, eigentlich schon zwei Tage später zum Beispiel mit Katrin Rögglers Really Ground Zero in der Taz erschienen ist.
Woraus dann ein Buch wurde. Also welche drei Dinge?
Also zum Ersten, man muss sich darüber klar sein, dass an solche Romane eine sehr, sehr hohe Erwartung des zeitdiagnostischen Werts gestellt wird und man sollte sich bewusst sein, dass ein Roman, der direkt nach so einem Ereignis erscheint, sich wahrscheinlich sehr schnell die Kritik einhandeln wird, noch viel zu nah am Ereignis zu sein, noch gar nicht die nötige Distanz dazu zu haben, was ich völligen Unsinn finde. Der zweite Aspekt ist, dass man sich bewusst sein sollte, dass das Interessante für eine literarische Auseinandersetzung mit einem Ereignis die kulturelle Dimension ist. Also, dass man ein Ereignis nicht einfach als Aktualitätsbezug unterbringt. Das können dann aber auch ganz, ganz kleine Ereignisse sein. Also mir ist, als ich meine Hausaufgaben gemacht habe, eingefallen, dass Don DeLillo in seinem Roman Unterwelt 50 Seiten lang ein Baseballspiel beschreibt. Und wenn man diese Beschreibung aber liest, man zugleich eine Beschreibung und eine Diagnose gesellschaftlicher und weltpolitischer Konflikte erhält.
Auch als Deutscher, der mit dem Baseball und diesen komplizierten Regeln nicht so vertraut ist, ist das so?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da geht es um Blicke. Es geht zum Beispiel, es wird in einem Nebensatz, finde ich, auf unglaublich beeindruckende Weise und treffende Weise Rassismus formuliert, nur über Blicke zwischen einem Popcornverkäufer und einem Jugendlichen, der im Publikum sitzt. Das funktioniert, ohne dass man sich mit Baseball auskennt. Mhm. Ich kenne mich nämlich auch nicht mit Baseball aus.
Terror als Diskurs- und Textphänomen, das ist der Untertitel Ihres Buches, Jesko Bender, 9/11 erzählen. Sie machen sich ja auch sehr grundsätzlich Gedanken über den Begriff Terror und über die Frage, wie kann man Terror lesen einerseits, also erkennen, wahrnehmen und wie kann man Terror erzählen. Terror, wir hatten es vorhin schon, heißt ja eigentlich Schrecken. Und Sie zitieren einmal einen Politikwissenschaftler, Herfried Münkler, der bezeichnet Terror als Kommunikationsstrategie. Was ist damit gemeint?
Mit der Kommunikationsstrategie ist es so, also da muss man dann auch im Hinterkopf behalten, Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler, das heißt, er bringt diesen Begriff aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive an und meint damit, es geht immer darum, dass in der terroristischen Tat eine Kommunikation stattfindet, die auch, ich habe es vorhin im Zusammenhang mit dem ästhetischen Ereignis auch schon erwähnt, wo es darum geht, dass man einerseits Opfer erzeugt, dass aber die politische Botschaft eigentlich an andere adressiert ist. Die ist nicht an die Opfer selbst adressiert, sondern die ist an diejenigen adressiert, die einen Terroranschlag wahrnehmen. Aus politikwissenschaftlicher Perspektive kann man dann sagen, das sind die Institutionen und so weiter eines Staates zum Beispiel, aber auch politische Gruppierungen, politische Bewegungen, die auf die eine oder andere Weise sich adressiert fühlen dann von einem Terroranschlag. Das ist da gemeint mit der Kommunikationsstrategie und das finde ich sehr einleuchtend. Und man kann das dann aber, die Kommunikationsstrategie oder die Kommunikation, die stattfindet, dann eben auch wieder auf einer anderen Ebene begreifen, und zwar auf einer kulturellen Ebene. Und dann ist die Kommunikation eher auf einer Zeichenebene verortet. Also man kann sich dann fragen, was bedeutet ein Gewaltakt? Was bedeuten die Bilder? Was bedeuten die Worte? Was bedeutet auch die massenhafte Kommunikation über, in ganz unterschiedlichen Medien,
die Ziele über Terror? Auch, die Terrorziele, also konkret klar, das World Trade Center oder Ramblers in Barcelona, also Orte, die für eine kulturelle Geschichte stehen im Grunde und für eine Funktion, für eine politische und ökonomische Funktion,
ja,
im Falle des World Trade Center. Wir erleben ja so eine Häufung von Terroranschlägen, was gewiss auch mit dem Internet mal so pauschal gesagt zu tun hat. Und das nicht nur in fernen Ländern, daran hatten wir als Mitteleuropäer uns ja mehr oder weniger gewöhnt, also an Afghanistan und Mali, sondern eben auch Europa, Berlin, Barcelona, London, Paris. Und bei dieser Häufung habe ich den Eindruck, damit geht einher so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Immer gleiche Bilder, immer gleiche Berichterstattung, immer gleiche Rituale, immer gleiche Reden auch, nicht nur von Politikern. Was können wir tun, um dieser Gewöhnung entgegenzuwirken und um zu verhindern, dass wir so eine Art Terrorroutine entwickeln? Und die Frage geht an Sie als Literaturwissenschaftler, Jesko Bender. Kann die Literatur eine Rolle spielen da? Und wenn ja, welche?
Die Interventionsmöglichkeiten von Literatur in so ein, ich nenne es jetzt mal medialen Diskurs oder medialen Aufruhr, Sie sagten eben gerade Internet, viel Berichterstattung, die sind natürlich sehr begrenzt. Das liegt sicherlich daran, dass Text und insbesondere Literatur immer auch ein verspätetes Medium sind. Also sie kommen immer später, sie kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem das Thema nicht mehr in der großen Aufregung verhandelt wird, wie es unmittelbar nach einem solchen Terrorereignis verhandelt wird. Daher denke ich, dass Literatur da eine begrenzte Form der jetzt so direkten Interventionsmöglichkeit hat. Aber was Literatur kann und was andere Formen der kulturellen, der künstlerischen Verarbeitung, Auseinandersetzung können, ist, sich mit der Art und Weise zu befassen, wie über etwas gesprochen wird. Das heißt, es können bestimmte Mechanismen sichtbar gemacht werden. Also ich habe zum Beispiel in meinem Buch einen Roman ausführlich untersucht von Katharina Hacker, die Habenichtse, hat 2006 auch den Deutschen Buchpreis bekommen, ist vielleicht sogar das prominenteste Buch, das ich untersuche. In diesem Roman ist es so, dass diese Formulierung alles wird anders oder nichts wird mehr sein wie zuvor, die wir alle noch im Ohr haben aus der Berichterstattung zu 9/11, an dieser Formulierung, an dieser Vorstellung einer Zäsur, einer, ja, auch da einer Stunde Null, so ist das bei Katharina Hacker, arbeitet sich ein solcher Roman ab. Und wenn man den aufmerksam liest, merkt man, dass dieser Roman einem auch vorführt und vielleicht sogar bewusst machen kann, wie problematisch eine solche Rede ist, die einem sonst ganz schnell über die Lippen kommt. Vielleicht auch gerade aus dem Wunsch heraus, etwas sehr Komplexes vereinfacht formulieren zu wollen, den man berechtigterweise auch hat. Aber das ist die ganz besondere Leistung, die literarische Texte vollbringen können.
Also pauschal gesagt, ein bewussterer Umgang mit Sprache, ein weniger achtloser Umgang mit Sprache, dass man weniger sozusagen automatisch vorformulierte Sätze benutzt, wie eben nichts mehr wird so sein wie vor dem 11. September.
Ganz genau. Also zum Beispiel bei Katharina Hacker ist es auch so, das ist ein Roman, der sich wirklich auf eine wahnsinnig akribische, manchmal auch sperrige Weise mit der Komplexität deutscher Nachkriegsgeschichte beschäftigt. Der stellt das offen aus. Also wenn man die ersten Seiten gelesen hat, dann merkt man, hier geht es auch um eine Aufarbeitung der NS-Geschichte. Und wenn dann die eine Hauptfigur zum Beispiel von sich sagt, die eigentlich am 11. September nämlich im World Trade Center hätte sein sollen, wenn die dann von sich spricht, ich bin ein Überlebender, dann gewinnt so ein Wort auf einmal eine geschichtliche Dimension, bei der man sagen kann, warum spricht hier eine Romanfigur von sich als Überlebender im Kontext NS-Geschichte, Aufarbeitung der deutschen Schuld- und Verdrängungsgeschichte? Und das ist das Besondere.
Genau, zur Erklärung muss man vielleicht sagen, diese Figur, diese Romanfigur hätte an diesem Tag am 11. September beruflich im World Trade Center sein müssen und ist durch irgendeinen historischen Zufall eben dann nicht dort gewesen. Deswegen bezeichnet sich die Figur als Überlebende. Und das wird in Ihrem Buch, Jesko Bender, wenn ich das so sagen darf, sehr schön beschrieben. Diese Verknüpfung von in dem Fall der Geschichte des deutschen Nationalsozialismus oder der deutschen Geschichte mit diesem Ereignis 9/11. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über diese drei Romane, die Sie in Ihrem Buch behandeln. Vorher noch eine Musik, diesmal nicht aus dieser Giftschrankliste, die wir vorhin hatten. Der Giftschrank mit den Songs, die nach 9/11 nicht im Radio gespielt werden sollten, sondern Sie haben was anderes mitgebracht. Was hören wir?
Wir hören von einem New Yorker Rapper, Heems heißt er, einen Song, der ist 2015, meine ich, erschienen. Und zwar hat er den Titel Patriot Act und nimmt darin Bezug auf den Patriot Act, der nach den Anschlägen von New York.
Patriot Act war nochmal genau.
Patriot Act war ein Gesetz in den USA, eben direkt im Zuge der Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon. Ein Gesetz, in dem ganz umfassend Bürgerrechte eingeschränkt wurden, Überwachungsmöglichkeiten ausgebaut wurden. Also Heems, der ein Kind indischer Einwanderer ist, beschreibt in diesem Song, wie er und ganz viele andere aus der migrantischen Community in New York nach der Verabschiedung des Patriot Acts und in den Jahren nach dem 11. September versucht haben zu zeigen, dass sie Patrioten sind und wie sie da bei diesen Versuchen immer wieder auf rassistische Zuschreibungen gestoßen sind, dass sie alle Osamas seien, das kommt in dem Song als Textteile vor. Und wie sie dann letztendlich auch, um dieser Zuschreibung zu entgehen, versucht haben, umso patriotischer zu sein, nur noch Dinge zu tun, die ein weißer US-Amerikaner, eine weiße US-Amerikanerin als patriotisch wahrnehmen würde.
Patriot Act, Heems.
Police in the people, Babylon. Police in the people, police in the people, Babylon. Police the people. Yeah. Product of partition. Dripped in. Product for the stitching. Proud of superstitions. Got powder in the kitchen. Powerful a kitten. Superpowers be killing. America, Britain. Power for villains.
Patriot Act. Der Rapper Heems über die Stimmung nach dem 11. September, Patriot Act im Doppelkopf auf HR2 Kultur, ausgesucht von Jesko Bender, Literaturwissenschaftler aus Frankfurt und Autor des Buches 9/11, Erzählen, Terror als Diskurs und Textphänomen. Herr Bender, Sie haben eben schon uns erzählt, wie 9/11 sozusagen sprichwörtlich einbricht in den Roman von Ulrich Pelzer, Bryant Park. Da bricht das Geschehen im Buch ab und plötzlich ist eben 9/11. Sie haben ein bisschen erzählt von Katharina Hacker. Erzählen Sie uns davon noch mehr. Ihr Roman Die Habenichts, wie funktioniert da 9/11 in diesem Roman?
9/11 funktioniert in diesem Roman ganz anders als bei Ulrich Pelzers Bryant Park. Und zwar nicht als ein Ereignis, das in den Text einbricht, sondern eher als ein Ereignis, das von Anfang an schon, wenn man so will, eingeholt ist. Das hat nicht mehr den Ereignischarakter. Das ist nicht mehr hier und jetzt und es ist da, sondern...
Ist schon Geschichte?
Es ist schon, ich würde mal sagen, es ist schon im Begriff, verdrängt zu werden. Mhm. Und das führt dieser Text, also das Ereignishafte, das Verstörende des Ereignisses, das ist im Begriff, verdrängt zu werden in dem Text. Und das führt dieser Text wirklich ganz fein vor, ganz akribisch durchgearbeitet, mit wirklich vielen Anspielungen auf die Verdrängungsgeschichte der deutschen NS-Verbrechen. In Bezug auf diese ganzen Linien führt dieser Text vor, wie auch Verdrängung funktioniert im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit so einem Ereignis. Also der erste Satz des Romans lautet, und das sagt das eine Geschwisterkind zum anderen Geschwisterkind, die sind beide, ich glaube, 4 und 6 Jahre, irgend so um den Dreh, da sagt der Junge zu seiner Schwester, alles wird anders. Mhm. Und man merkt sofort, das ist ein Zitat des 9-11-Diskurses, und wenn man aber das schon als Zitat erkennt, ist es ja auch so, dann ist es auch schon verfügbar. Mhm. Dann ist es gar nicht mehr das Ereignis, sondern dann ist es schon die Rede über das Ereignis. Und damit setzt dieser Roman ein und das spielt der bis zum Ende durch.
Mhm. Der dritte Roman, nochmal ganz anders, aber auch da ist der erste Satz wichtig. Paulus Hochgatterer, eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen. Wie geht er mit dem 11. September um?
Der macht das wiederum ganz anders als Bryant Park und die Habenichtse. Bryant Park von Ulrich Pelzer und die Habenichtse von Katharina Hacker es machen. Und zwar entwickelt dieser Text eine Erzählweise, die von Anfang an einfach darauf ausgelegt ist, einen aufs Glatteis zu führen als Leser. Und zwar kommt dieser ganze Text mit einer einzigen, und das ist auch noch eine relativ vage Anspielung, auf die Anschläge vom 11. September aus. Und man wird aber als Leser damit sofort geködert. Und das Wort ködern habe ich durchaus bewusst gewählt, weil es in dieser kurzen Geschichte vom Fliegenfischen hauptsächlich ums Angeln geht, um einen Angelausflug dreier Freunde in ein abgelegenes Alpental geht. Und der erste Satz dieser Erzählung lautet, ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, ich glaube aber, ich kriege den ziemlich wortwörtlich hin. Als wir uns morgens treffen, wissen wir noch nichts von der Sache mit dem World Trade Center.
Mehr passiert nicht in Sachen 11. September explizit. Also das liegt sozusagen, der erste Satz liegt wie so ein Schatten über diesem Roman, verstehe ich?
Ganz genau.
Richtig?
Und die Sache mit dem World Trade Center, da kann man dann ja auch sagen, ist das überhaupt der 11. September? Weil die Sache mit dem World Trade Center kann ja, das kann ja alles sein.
Ja, zumal es ja schon früher einen Anschlag aufs World Trade Center
genau.
gab.
Genau, es gab schon früher einen Anschlag auf das World Trade Center und es sind aber drei Protagonisten in diesem Roman da am Angeln, die es sehr, sehr gut beherrschen, auch dauernd mit so Insider-Informationen zu kommen, bei denen man sich so fragt, vielleicht ist die Sache mit dem World Trade Center auch eine Anspielung auf irgendeine Anekdote, die diese drei Leute sich irgendwann mal in New York vielleicht erzählt haben, als sie zusammen im World Trade Center waren oder wie auch immer. Also das wird einfach nicht konkret gemacht und man liest diesen Text natürlich aber nach dem 11. September als einen Text, der mit der Sache mit dem World Trade Center auf den 11. September anspielt. Und durch die Plotstruktur wird das auch immer wieder mal nahegelegt, aber eben nur nahegelegt. Es wird nicht explizit gemacht. Und dadurch ködert einen dieser Text ein ums andere Mal und streut immer mal so ein kleines Motiv ein, wo man denkt, ah, jetzt ist aber 11. September. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht und das ist eine ganz, ganz großartige literarische Auseinandersetzung mit eben der Wahrnehmung von Terror.
Die auch sehr großartig, wenn ich das sagen darf, beschrieben wird in Jesko Benders Buch 9-11 erzählen, Terror als Diskurs und Textphänomen. Es geht hauptsächlich um diese drei Romane, aber es geht auch um sehr viele andere Dinge. Herr Bender, wir haben vorhin über den 11. September als ästhetisches Ereignis gesprochen. In dem Zusammenhang ist mir Karl-Heinz Stockhausen eingefallen. Der berühmte deutsche Avantgarde-Komponist, 2007 gestorben. Er hat die Anschläge damals bezeichnet als, ich zitiere mal, das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Zitat Ende. Darauf ging ein Aufschrei durchs Land. Stockhausen wurde vorgeworfen, er würde den Terroranschlag verherrlichen, verharmlosen. Und das, obwohl er seine Äußerungen sofort zurückgenommen hat und bedauert hat. In Ihrem Buch kommt Stockhausen nicht vor. Wie beurteilen Sie seine Äußerungen damals, 16 Jahre später?
In meiner Disputation, die noch gar nicht allzu lange zurückliegt, wurde ich das auch gefragt. Das hat mich damals ein bisschen sogar auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich Stockhausen völlig vergessen hatte. Ich habe dann mich in dem Moment, als diese Frage kam, daran erinnert, da war was. Und habe mir dann in dieser Disputation ganz schnell versucht, einen Reim darauf zu machen. Das versuche ich jetzt gerade irgendwie zu wieder zusammenzukriegen. Das war natürlich als Provokation formuliert und ist, wenn man das im Kontext der, also angesichts dieser fürchterlichen Bilder, dieses schrecklichen Massenmordes sieht, natürlich eine Formulierung, die, man könnte sagen, wahnsinnig unklug und unglücklich ist. Aber jetzt wiederum aus der Perspektive eines Literaturwissenschaftlers, der sich dann eben ja auch mit der ästhetischen Dimension eines solchen Ereignisses und wie gesagt, ästhetisch nicht als gut, human gedacht,
schön
gedacht, beschäftigt, denke ich, kann man die Stoßrichtung, in die so eine Formulierung wie die von Stockhausen geht, schon so verstehen. Man muss sich schon mal darüber klar werden, dass dieses Ereignis in einem Bilderhaushalt verortet ist, ja, in einem Bilderhaushalt stattfindet, in dem solche Zerstörungsfantasien zum Repertoire gehören. Und auch zur künstlerischen Auseinandersetzung gehören. Da kann man sich dann schon einige Anknüpfungspunkte überlegen, von denen man sagen kann, da erscheint so eine Formulierung durchaus als etwas, wo man anknüpfen kann in einer Frage danach, was ist eben die kulturelle Dimension eines solchen Terroranschlags.
Mhm. Sie kommen immer wieder auf ein anderes Terrorphänomen zu sprechen in Ihrem Buch, eins aus der alten Bundesrepublik Deutschland, die Rote Armee-Fraktion, also der Deutsche Herbst, der sich ja in diesem Herbst zum 40. Mal jährt, die Entführung des Industriellen Hans-Martin Schleyer mit tödlichem Ausgang, die Entführung eines Passagierflugzeugs nach Mogadischu und schließlich der Tod der Gefangenen der Roten Armee-Fraktion in Stuttgart-Stammheim im Gefängnis. Warum dieser Vergleich 9-11 und Rote Armee-Fraktion?
Ja.
Sind das nicht sehr unterschiedliche Phänomene?
Ja, also ich vergleiche diese beiden Phänomene nicht miteinander in dem Sinne von Terror 1, Terror 2 oder RAF, 9-11 ist beides Terror und deswegen kann man sie miteinander vergleichen. Ich komme darauf eher zu sprechen, weil das so interessant ist, dass die deutschsprachigen Romane sich überhaupt gar nicht mit der RAF beschäftigen. Und das war was ich zunächst mal erwartet hatte. Ich dachte ganz am Anfang, irgendwann wird es doch sicher noch mal einen Roman geben, der diese Linie zieht, weil es um sozusagen eine Übersetzung des Terrors, der in den USA stattgefunden hat, in einen deutschen Kontext geht. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass man versucht, das mit der RAF irgendwie kurz zu schließen. Das macht aber kein einziger Text. Lustigerweise macht es ein ganz toller US-amerikanischer Text, nämlich von Don DeLillo, Falling Man. Da taucht auf einmal ein früherer RAF-Sympathisant auf. Das ist auch wiederum echt ganz interessant, weil man sich fragt, warum in den USA diese Linie, warum nicht hier? Und ja, es sind ganz, ganz unterschiedliche Phänomene. Die produktive Linie, die ich bei dem Vergleich sehen würde, die würde nur funktionieren, wenn man sich anguckt, wie in der deutschen Literatur und auch in der deutschen Popkultur die RAF so verarbeitet wird, aufgegriffen wird, wie damit auch gespielt wird. Dann kann man sagen, das hat immer auch eine Dimension gehabt, wirklich des sich Reibens an dem Entwurf, auch an dem ästhetischen Entwurf, an der Bildsprache der RAF und zwar durchaus oft auch durch eine popkulturelle Verarbeitung. Ich denke da zum Beispiel an Reinhard Götz, Kontrolliert in der Literatur, also der Roman Kontrolliert von Reinhard Götz. Und ich würde sagen, bei 9-11, bei diesen Anschlägen gibt es überhaupt gar keine Anbindung, keine Faszinationskraft für so einen popkulturellen Entwurf. Also während man es bei der RAF beobachten kann, dass eben zum Beispiel ein Roman wie Kontrolliert von Reinhard Götz sich wirklich mit den Figuren der RAF auseinandersetzt, mit dieser Frage arbeitet, könnte ich Jan-Karl Raspe sein?
Einer der Stammheimer,
genau.
RAF-Gefangenen.
So wird das bei 9-11 nicht passieren. Da gibt es diese Faszinationskraft für die Attentäter nicht. Und zugleich gibt es aber jetzt, wenn man sich anguckt, wie so über diese ersten IS-Terroristen berichtet wurde, da gab es auf einmal so eine durchaus popkulturelle Faszinationskraft, würde ich sagen, dass die, wie hieß der aus London, Jihadi John, die dann auch immer gleich so sprechende Spitznamen bekommen.
Rappernamen im Grunde.
Genau, einen Rappernamen bekommen. Und es gab dann noch den aus Berlin, auch einen Rapper, der dorthin gegangen ist. Und da merkt man, da kommt auf einmal die Frage auf, wer sind diese Leute, was treibt die, was gibt es für Brüche in deren Biografien? Gerade wenn sie aus einem eher popkulturellen Rahmen kamen. Und das sind vielleicht Linien, in die man gucken könnte.
Der popkulturelle Rahmen, den machen wir jetzt zu, Jesko Bender. 9-11 erzählen, Terror als Diskurs- und Textphänomen, so heißt ihr Buch. Das letzte Wort hat die Musik, ein Evergreen aus den 60ern mit popkulturellem Gewicht. Auch der stand auf der Liste der Songs, die nach dem 11. September nicht mehr im Radio gespielt werden sollten. Was hören wir und warum ausgerechnet stand dieser Song im Giftschrank?
Wir hören von Martha and the Vandellas, Dancing in the Streets. ein Song, bei dem ich mir auch nicht wirklich einen Reim darauf machen konnte, warum er auf dieser Liste gelandet ist. Vielleicht, weil er einfach durch den Titel des in den Straßen Tanzens eine Form der Lebensfreude ausdrückt, die nach 9/11 nicht angemessen war.
Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur mit dem Literaturwissenschaftler Jesko Bender. Herr Bender, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank auch.
Mein Name ist Klaus Walter. Ich wünsche noch viel Spaß im weiteren Programm von HR2 und mit Dancing in the Street.